Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zum Auftakt einer weiteren Reihe im Studium Generale, einer Vortragsreihe, diesmal mit dem Titel Ideen, die die Welt veränderten, verändern. Sie haben es wahrgenommen, das TE ist in Klammern. Mein Name ist Volker Friedrich. Ich lehre an dieser Hochschule Konstanz als Professor Schreiben und Rhetorik und habe das Vergnügen, ich weiß gar nicht, das wievielte Mal, 15., 16. Mal, sowas müsste es etwa sein, für Sie solche Vortragsreihen montagsabends im Studium Generale zu organisieren. Wenn Sie sich für die Vorgängerreihen interessieren sollten, Hinweis, viele der Vorträge stehen als Audiodateien im Internet. Wenn Sie auf die Hochschule Konstanz gehen und dort auf die Studiengänge Kommunikationsdesign und dort Studium Generale anklicken, dann finden Sie es. Ich lasse aber nachher Zettel drauf hier rumgehen, auf denen steht es genau drauf. Also Sie brauchen es gar nicht mitschreiben. Wie auch immer, da haben wir mittlerweile, ich würde sagen, so 150 Vorträge stehen aus den vergangenen Semestern. Vielleicht mögen Sie sich es ja mal anschauen bzw. anhören. Also in dem Semester Ideen, die die Welt veränderten, verändern, Umwälzungen in Philosophie, Wissenschaft, Politik, Wirtschaft, Technik und Kunst. Ich lasse mal das Programm für Sie durchgehen. Vielleicht haben Sie es schon, wie auch immer, Zettel sind genug da. Bedienen Sie sich, verteilen Sie es weiter, bringen Sie Leute mit. Der Raum darf gerne sich noch künftig ein bisschen füllen. Warum solche Vortragsreihen an einer Hochschule, an einer Fachhochschule? Nun denn, Studium Generale und bedeutet, wie Generale sagt, dass man sich ein bisschen allgemeiner bildet, dass man vielleicht auch mal Zusammenhänge erkundet, diskutiert, die im Studienalltag keine Rolle spielen können oder in dieser Form keine Rolle spielen. Deshalb diese Angebote, die Ihnen die Chance geben sollen, einfach ein bisschen über den Tellerrand Ihrer Disziplin zu schauen und vielleicht dadurch die eine oder andere Anregung mitzunehmen, die Sie wiederum für das Nachdenken über Ihr eigenes Studium nutzen können. Wir haben in diesem Semester 12 Vorträge, die sich sehr unterschiedlichen Themen zum Teil widmen. Ich glaube aber, dass jeder für sich genossen werden kann. Falls, das richtet sich jetzt an die Studierenden unter Ihnen, falls Sie einen Leistungsnachweis erwerben wollen, dann können Sie sich im Internet eine PDF-Broschüre herunterladen. Dort steht drin, was zu tun ist. Ich sage es einmal ganz kurz und möchte es dann in dem Semester nicht mehr wiederholen müssen, weil uns das kostbare Zeit wegnimmt. Sie sollen pro Sitzung ein Protokoll anfertigen. Das darf gerne kurz sein. Eine Seite darf ruhig genügen. Wenn Sie mögen, können Sie neben dem, was Sie zusammenfassen vom Gehörten, auch gerne ein, zwei Sätze am Ende darunter setzen, was Ihnen denn dazu einfällt und was es Ihnen vielleicht bringt und eine persönliche Reflexion da anfügen. Aber im Grunde eine Seite Protokoll genügt. Sie müssen von 80% der Vorträge ein Protokoll abliefern. Jetzt können Sie per Dreisatz ausrechnen, wie viel das bedeutet, wenn Sie 12 Vorträge insgesamt angeboten bekommen. Diese Protokolle werden ausgedruckt am Ende des Semesters, und zwar im Prüfungszeitraum. Das genaue Datum steht in dieser PDF-Broschüre, ich habe es gerade nicht im Kopf. Diese Protokolle werden ausgedruckt, mit einem Titelblatt versehen, auf der Ihr Name und Ihre Matrikelnummer und dergleichen steht, im Sekretariat der Studiengänge Kommunikationsdesign bei Frau Fuchs, das ist im L-Gebäude neben der Mensa, abgegeben. Und dann landen die bei mir und ich mache, je nachdem, ob Sie einen bestanden oder nicht bestanden brauchen oder eine Note, alles Weitere und trage das entsprechend ein und dann haben Sie sozusagen den Ertrag. Ich kann Ihnen aber auch empfehlen, ganz unbeschadet von irgendwelchen Prüfungsleistungen, sich einfach nur Vorträge aus Spaß an der Freude anzuhören. Das ist auch eine Variante, die lohnt sich. Also man muss nicht immer im Studium etwas machen, um nachher irgendeinen Prüfungsnachweis zu bekommen. Manchmal, naja, ich bin vielleicht da altmodisch, aber es gab mal Zeiten, da war das beim Studium eigentlich so ziemlich das Nachgeordnetste und nicht das Vordergründigste. Also, vielleicht nutzen Sie es einfach als Angebot zur Bildung. So viel vielleicht dazu. Wen haben wir heute Abend zu Gast? Wir haben zu Gast Herrn Dr. Erich Röhrle. Herr Röhrle war schon öfter bei uns bei den Vortragsreihen, die vielleicht regelmäßiger kommen, haben Chance gehabt, ihn hier schon vortragen zu hören. Was sollten Sie über den Referenten wissen? Herr Röhrle hat sein Berufsleben verbracht bei der Post und bei der Caritas, im Finanzbereich tätig gewesen als Diplom-Verwaltungswissenschaftler, der er ist. Und da ihm als junger Mensch nicht das vergönnt war wie Ihnen, nämlich ein Studienfach zu wählen, das man gerne machen möchte, hat er das auf seinen Ruhestand vertagen müssen und hat dann das studiert, was er machen wollte, nämlich hat sich der Philosophie gewidmet und der Kunstgeschichte und hat in Stuttgart dort einen Magister erworben und danach an der Uni Cottbus einen Doktortitel erworben in Philosophie. Also falls Sie je bange sind, wie gestalte ich meinen Ruhestand, das ist ein schönes Modell, kann ich Ihnen empfehlen, hält Sie offensichtlich frisch und munter und dann können Sie auch hier gerne kommen, falls hier irgendwann noch weiter Vortragsreihen laufen und als Referent in den Ring gehen. Aber vielleicht schaffen Sie es ja auch schon früher. Also, Herr Röhrle hat sich, damit wir gleich am Anfang die großen Fragen abhaken, eine große gestellt. Er wird sich heute Abend der Ewigkeit widmen. Und dann haben wir doch, glaube ich, einen würdigen Anfang für die Reihe. Viel Vergnügen bei dem Vortrag von Herrn Röhrle.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch meinerseits wünsche ich Ihnen einen schönen guten Abend. Herr Friedrich, besten Dank für die freundliche Vorstellung und erlauben Sie mir die Feststellung, ich freue mich, dass Sie in Betracht dieses Themas nicht alle in feierlicher Kleidung erschienen sind, sondern eben so leger, wie das eben mal so üblich ist. Ja, wenn man so ein Thema hat und soll darüber was sagen, dann überlegt man sich, wie fängt man dann am besten an. Und wenn einem da nichts Passendes einfällt, wie man am besten anfängt, dann guckt man nach, woher das Wort eigentlich kommt. Ewigkeit, woher kommt das Wort? Nun ja, es kommt, wie viele unserer Begriffe, aus dem Griechischen. Da gibt es ein Wort, das heißt Aion. Aion, ich werde es gleich anschreiben, da müssen Sie auch etwas Griechisch lernen können nebenbei. Aion, das heißt aber nicht Ewigkeit, das heißt nur ganz allgemein Leben. Ein qualifiziertes Leben, aber auch Dauer des Lebens, also ist nicht so ganz genau bestimmt. Aion. Schreibt man so. Ja, so, halt, das wird nicht so richtig dort am Schluss. So, so einigermaßen. Aion. Also heißt Leben vielleicht schon etwas, eine qualifizierte Form des Lebens könnte damit gemeint sein. Davon kommt dann also auch das Wort Evum her, aus dem Lateinischen. Die Lateiner haben ja die Römer immer von den Griechen ihre Weisheit bezogen und Evum ist uns schon näher, was die Ewigkeit angeht. Aber auch dort heißt es Evum eigentlich nicht so immer Ewigkeit. Dieser Begriff, was wir heute unter Ewigkeit verstehen, hat sich erst im Laufe der Zeit und sehr viel später herauskristallisiert. Also Aion, Evum, ewig. Dann gibt es aber noch ein zweites Wort. Dieses zweite Wort, das geht dann darum, da heißt Eidios aus dem Griechischen wiederum. Das ist dann schon etwas anderes. In diesem zweiten Wort, das spielt dann schon mehr die zeitliche Dauer eine gewisse Rolle. Es sind also in diesen Begriffen gewisse Gegensätze da. Und wenn wir von Ewigkeit sprechen, von ewig, dann sind das doch sehr theoretische Begriffe, die eigentlich im praktischen Leben keine Anwendung haben. Dagegen, in dem Moment, wo wir damit die Zeit verbinden, einen Einfluss auf die Zeit, da wird die Sache schon etwas praktischer, Lebenszeit. Ich lege immer viel Wert darauf, gerade bei solchen Themen, die weit in die Vergangenheit zurückgreifen, möglichst original Zitate zu bringen aus diesen alten Schriftstellern. Erstens deswegen, weil das kein Mensch mehr liest heutzutage, trage ich das immer sehr gern vor. Und zweitens, weil man sich wundern muss, was diese alten Leute uns schon zu sagen gehabt haben. Wir haben da in Ephesus einen alten Philosophen, der zu der Gruppe der Vorsokratiker gehört. Also Philosophen, die vor Sokrates gelebt haben, 5. Jahrhundert vor Christus. Und dieser Heraklit hat einen Beinamen, er ist der Dunkle. Warum? Seine Redensarten, die er von sich gegeben hat und die nur bruchstücksweise überliefert sind, sind alle schon damals und auch heute noch mehr unverständlich als verständlich. Heraklit sagt also, er vergleicht das Ewigkeit, das Aion, mit einem spielenden Kind. Er sagt, das ewige Leben ist ein Kind. Schon hier ewige Leben, nicht nur Ewigkeit, sondern schon eine Anwendung eigentlich auf das praktische Leben. Das ewige Leben ist ein Kind, spielend wie ein Kind, die Brettsteine setzend, ein Kind, das irgendwo am Schachbrett so Figuren setzt. Die Herrschaft gehört einem Kind. Das sagt dieser weise alte Mann zum Thema Ewigkeit. Er vergleicht es mit einem Kind. Es gibt auch andere Beispiele noch, die Kinder, ein Kind, das am Strand spielt, mit Kieseln und so weiter. Na. Man spricht also bereits bei Heraklit schon von einer Art Nutzanwendung dieser Ewigkeit. Platon, der hat natürlich zu jedem Thema was zu sagen gehabt. Und der hat also in einem seiner bedeutendsten Schriften, im Timaeus, hat er über das Thema ausführlich ein ganzes Buch lang geschrieben. Auch das möchte ich Ihnen kurz vortragen. Etwas länger als bei Heraklit. Das Gewordene aber, behaupten wir, muss immer irgendeine Ursache haben. Den Bildner und Vater dieses Alls zu finden, ist schwierig. Und hat man ihn gefunden, so ist es unmöglich, ihn allen kundzutun. Also Platon geht davon aus, dass diese Welt von einem Bildner gemacht worden ist. Ein Demiurg, dieser Begriff wurde da geprägt. Also dass nicht von vornherein ein Gott seine Finger da drin hat, sondern eine Figur etwas minderer Grades, dieser Demiurg, hat nach Platon die Welt geschaffen. Doch muss man wieder hinsichtlich seiner Fragen, nach welchem Muster der Baumeister es bildete, ob nach dem Unwandelbaren und ewig Gleichen oder nach dem Gewordenen. Er fragt sich, welches Vorbild, welches Modell hat dieser Demiurg gehabt, um die Welt so zu schaffen, wie wir sie heute sehen. Wenn nun dies Weltall schön und wohlgeraten und der es bildete ein guter Werkmeister ist, so ist es offenbar, dass er nach dem Ewigen blickte. Also der Demiurg hat die Erde erschaffen und hat sie als Vorbild das Ewige genommen, wobei natürlich Platon sehr verschweigt, was dieser Demiurg noch wirklich vor Augen gehabt hat. Nun ist es doch für jedermann klar, dass der nach dem Ewigen blickte, denn die Welt ist das Schönste von allem Gewordenen. Steht es aber mit ihrer Entstehung so, dann ist sie nach dem Muster des dem Verstande und der Einsicht erfassbaren und sich immer Gleichbleibenden geschaffen. Man muss sich, wenn man Platon liest, in diese Texte einlesen. Er hat eine, das merken Sie schon, eine etwas sehr, ja, sagen wir mal, geschwollene Art zu reden. Aber das meint er, vor allem in diesem Timaeus, wo es ja um die grundlegende Frage der Weltentstehung oder Welterschaffung geht, hat er sich besonders bemüht, die Sache so zu sprechen, dass man es dreimal überlegen muss, bis man weiß, was er gesagt hat. Aber er fährt dann fort, Platon, und damit ist dann das Platon-Zitat zu Ende. Für das Bleibende und Feststehende und mit Hilfe der Vernunft Erkennbare muss auch die Darstellung des Charakters des Bleibenden und Unumstößlichen an sich tragen. Sie darf, soweit überhaupt bei Worten von Unwiderleglichkeit und Unwandelbarkeit die Rede sein kann, es daran in keiner Weise fehlen lassen. Alles klar, ja? Kann man es gut vorstellen. Muss man dreimal lesen. Na also, jetzt hat aber Platon einen Schüler gehabt, nämlich Aristoteles, und man kann sich darüber streiten, wer von den zwei der bedeutendere war. Immerhin hat dieser Aristoteles das erste Physikbuch geschrieben, das uns bekannt war. Und nach Aristoteles steht Zeit und Ewigkeit in einem gewissen Korrespondenzverhältnis. Es ist die Zeit, und der Zeitablauf umschließt stets Nicht nur die Zeit, die von einem bestimmten Punkt losgeht und irgendwo endet, sondern die Zeit hat bei Aristoteles auch einen Charakter des stets und immer Gegenwärtigen. Also er weicht in diesem Punkt von Platon ganz entscheidend ab. Aristoteles ist also der Meinung, dass die Zeit, die abläuft und in ihrem Maß eine Kurzfassung des Ewigkeitsbegriffes ist, auch immer den Charakter des stets Gegenwärtigen. Ich betone das deswegen sehr stark, weil dieser Begriff, diese Vorstellung, dass die Zeit stets, die Ewigkeit stets etwas Gegenwärtiges ist, hat sich bis in die moderne Theologie hinein durchgeschlagen. Da wird immer wieder gesprochen, Ewigkeit ist nicht das, was 10.000 Jahre oder 100.000 Jahre oder was man mir als Bub erzählt hat, was man, wenn ein Spatz da einen Berg abträgt, Körnlis weiß, und der Berg dann weg ist, dann beginnt erst die Ewigkeit und so. Nein, nein, was ganz anderes. Ewigkeit ist ein stets gegenwärtiger Moment. Nach Aristoteles und nach vielen, die nach ihm aufgrund seiner Physikbücher Theologie getrieben haben. Vor allem Thomas von Aquin war das dann. Aber auch andere griechischen Philosophen, ich möchte sie nicht alle erwähnen, und geht es viel zu in die falsche Richtung. Nur noch ganz kurz die Stoa. Das war eine etwas spätere philosophische Richtung in Athen. Die hat ihren Namen daher, weil sie in einer Wandelhalle praktiziert worden ist. Auch und später im alten Rom gibt es auch die Stoiker, die römische Philosophie ist ein beträchtlicher Teil stoischer Philosophie. Auch in dieser Philosophie ist von dieser Auffassung der Ewigkeit schon die Rede und ist schon vor dem Christentum in die damalige religiöse Zeitgeschichte eingeflossen. Also die ganzen Ideen, die wir da verbinden, mehr oder weniger bruchstücksweise, sind nicht alle sehr neu. Die sind schon seit langer Zeit, ich wollte gerade sagen, fast seit Ewigkeit her, so gedacht worden. Ein weiterer Einfluss, und nur das ganz kurz zu erwähnen, um Ihnen zu zeigen, in welcher Bandbreite diese Themen diskutiert werden. In der persischen Philosophie, in der persischen Religiosität von Zarathustra, auch da ist von der Ewigkeit schon die Rede. Und was bei Zarathustra war, ist dann direkt Persien über die Bibel in unsere Denkweise eingeflossen. Die Bibel, das Alte Testament, ist einen beträchtlichen Teil vom persischen Denken von Zarathustra mit beeinflusst. Dann kam aber neben den bereits zitierten Wörtern Aevum, Aeternum und so weiter ein anderes Wort für Ewigkeit auf. Und keiner weiß genauso her, woher das eigentlich kommt. Nämlich Saeculum. Saeculum. In der Kirche hört man oft Saecula, Saeculorum und so weiter. Saeculum. Auch ein Wort, das Ewigkeit bedeutet, aber schon in einem etwas innerweltlichen Bezug. Man spricht von säkularen Ereignissen, das sind also keine überweltlichen Ereignisse, aber doch Ereignisse, die zeitgeschichtlich von einer überragenden Bedeutung waren. Nur um Ihnen die ganzen Begriffe einmal vorzustellen. Auf jeden Fall hat dieses Wort sich auch in unserem Sprachgebrauch gehalten und wird immer wieder in verschiedenen Bedeutungen, oft auch widersprüchlich und auch wenig reflektiert, verwendet. Einen Mann möchte ich auch nur am Rande noch erwähnen, und zwar einen Philosophen der Spätantike, den Aurelius Augustinus. Und zwar deswegen, weil dessen Vorstellungen, die natürlich stark von Platon herkommen, auch unser Denken, ohne dass wir es wissen, sehr, sehr stark beeinflusst haben. Wir müssen uns im Klaren sein, dass viele unserer Denkweisen und Begriffe, die wir benutzen, eine sehr, sehr lange Geschichte haben. Und auch dieser Geschichte der einzelnen Begriffe nachzugehen, ist eine recht interessante und spannende Angelegenheit. Soweit, man kann über Ewigkeit zwar sehr viel sprechen darüber, aber im Großen und Ganzen hat das Begriff, dieses Wort, eigentlich keinen konkreten Inhalt. Zum konkreten Inhalt kommen wir gleich anschließend. Aber der eigentliche Ewigkeitsbegriff geht es nur darum, zu diskutieren und sich klar zu werden, was verstehen wir darunter. Und was wir darunter verstehen, ist bis heute nicht eindeutig. Man müsste natürlich über das Thema Zeit hier auch reden. Zeit und Ewigkeit. Aber erstens lassen wir das weg, weil das Thema Zeit ein ganzer Abend für sich wäre. Und dann wäre Zeit und Ewigkeit schon eher ein Thema, wo Sie dann mit schwarzen Schlips kommen müssten. Nur die Zeit, nur so viel. Von Platon, der von Platon beeinflusste Augustinus, hat immer gegen Zeit und Zeitlichkeit sich abgegrenzt. Wenn auch nicht an einem direkten Gegensatz. Aber auch diese Bemerkung können Sie gleich wieder vergessen. Es ist nur ein Ausschnitt aus diesem vielen, viel diskutierten Ewigkeitsbegriff, der nirgendwo so richtig gefasst werden kann. Die Zeit als Medium eines Geschehens mit einem etwas gegen den Begriff Ewigkeit etwas eingeschränkten, minderwertigen Charakter. Die Zeit ist das, in dem die Ewigkeit sich vollzieht oder abläuft oder auch umgekehrt. Der Begriff der Ewigkeit hat aber eine sehr, und dann jetzt ganz konkrete Bedeutung, nämlich wenn er angewandt wird auf das, worin wir leben, auf die Welt. In ganz großem, zunächst in der Antike natürlich, war es halt in die Erde, später war es dann das Sonnensystem, und was wir heute unter Welt verstehen, ist eine ziemlich große Angelegenheit, eine ziemlich großartige Angelegenheit. Und auf diesen doch, jetzt wollte ich fast sagen konkret, das stimmt natürlich auch nicht, man kann über das Weltall nicht konkret reden, aber immerhin auf diesen großen Zusammenhang angewandt, wird der Begriff Ewigkeit sehr, sehr fassbar. Die Ewigkeit des Weltalls, die Ewigkeit des Alls, das ist bei allen Diskussionen über die Ewigkeit eigentlich das Hauptthema. Einfach deswegen, weil es am meisten interessiert. Man weiß oder man glaubt zumindest zu wissen, worüber man diskutiert, worüber man spricht. Was die Welt ist, das glaubt jeder einigermaßen zu wissen. Das ist das Hauptthema, der Hauptbereich zum Thema Ewigkeit. Nicht nur die eigentliche Begriffsklärung, wie wir es am Anfang betrieben haben oder versucht haben zu betreiben, sondern jetzt ganz konkret angewandt auf die Welt. Ist sie ewig, ja oder nein? Da gibt es jetzt zwei Strömungen. Und die sind ganz genau getrennt zwischen, jetzt wollte ich gerade Theologien sagen, aber ganz allgemein gegen die Religionen, das ist die eine Seite. Und das andere ist die Wissenschaft. Wobei die Philosophie sich auf die Seite der Wissenschaft geschlagen hat. Das sind zwei ganz eindeutig verschiedene Auffassungen. Alles, was aus der religiösen Seite kommt, die ganzen Mythen, die ganzen Überlieferungen, ich meine nicht das Christentum, sondern ganz generell weltweit, die ganzen Mythen, alles besteht darauf, und zwar ausnahmslos, darauf, dass die Welt nicht ewig ist. Sie ist geschaffen von irgendwelchen Göttern oder entstanden, irgendwie entstanden. Das ist immer die Welt der Mythen. Und die Mythen haben immer einen, sagen wir mal, religiösen Ursprung. Also auch aber sehr, sehr weit gestreut, bis hin zu den Riten, wenn man so sagen kann, der Aborigines weltweit. Dagegen die Wissenschaft und lang vor der Wissenschaft, die Philosophie, hat stets darauf bestanden, dass die Welt ewig ist. Und man kann auch vermutlich schon bei den Vorsokratikern, ich habe vorhin den Heraklit erwähnt, da kann man auch sagen, warum das wohl so ist. Die vorsokratische Philosophie wollte die Welt erklären, ohne dass man auf die Götter zurückgreift, sondern nur rein vom Verstand her. Und so kam die Scheidung, dass alle Ewigkeitsvorstellungen, die von der Erschaffung einer Welt oder Entstehung einer Welt ausgehen, auf die Seite der Religion geschoben worden sind. Und die andere Seite, dass die Welt ewig ist, das war das vorherrschende Thema der Philosophen und dann der ganzen modernen Wissenschaft, vor allem der Astronomie natürlich. Tendenz weg von den Göttern hin zur Natur. Damit haben wir natürlich die Philosophie nicht verlassen, denn auch was die Naturwissenschaftler früher betrieben haben, das ist heute etwas anders, aber in der Entstehung dieser Wissenschaft bei Galilei und vor allem bei den Juden war die Physik noch Naturphilosophie. Das war also ein Teil der Philosophie und die Physik ist aus diesem Teilgebiet dann das geworden, diese große angesehene Wissenschaft, die sie heute ist. Aber bevor wir auf dieses Ding gehen, von diesen zwei Bereichen, die Mythen einerseits und die Wissenschaft andererseits, möchte ich Ihnen einige von diesen Mythen doch zur Kenntnis bringen. Erstens deswegen, weil man sie kaum mehr kennt und kaum mehr liest und zweitens, weil man sich auch wundern muss, was da alles drinsteht. Im Gegensatz zu unserer Wissenschaft, die ja sehr kurz und prägnant ist, sind diese Mythen keineswegs kurz und prägnant. Das sind nicht nur Kapitel und Seiten, das sind ganze Reihen von Büchern. Dann natürlich, das entschuldige ich mich, ich brauche diese Bücher Ihnen nicht vorlesen, das geht überhaupt nicht. Was ich Ihnen jetzt vortrage, sind nur ganz winzig kleine Ausschnitte aus einigen dieser Mythen, die ich eben von mehr oder weniger, wie soll man sagen, aussagekräftig zu unserem heutigen Thema gehalten habe. Ich fange an mit einem Gang nach Indien, zur indischen Mythenwelt. Da gibt es eine Sammlung von alten Schriften, das heißt, die heißen die Veden. Haben zwar schon gehört, Veden. Ja. Da gibt es vier große Sammlungen dieser Veden. Der älteste Teil dieser Veden ist der Rig Veda. Rig. Rig Veda. Um den geht es nachher. Dann kommen noch das Sama Veda, Atharva Veda und so weiter. Und immer im Schluss dieser Veden sind noch ein Kapitel Geheimlehren drin. Das sind die berühmten Upanishaden. Wie gesagt, wenn Sie da eine Lust haben und haben mal wissen überhaupt nicht, was sie mit der Zeit anfangen sollen, da sind sie auf Wochen hin beschäftigt im Lesen dieser Veden. Ob man sie versteht, ist ein anderes Thema. Denn eigentlich müsste man diese alte Sprache sprechen. Was wir haben, sind alles Übersetzungen und damit von einem gewissen Sinn schon Verfälschungen. Also jetzt kommt aus dem Rigveda, und zwar der allererste Anfang, der Beginn beginnt, so beginnt diese Veden, diese Sammlung. Und wenn man bedenkt, es stammt aus dem 2. Jahrtausend vor Christus, nicht war sein, nicht sein damals. Nicht war der Luftraum, nicht Himmel, der darüber ist. Was regte sich? Wo? In wessen Obhut? Bestand aus Wasser dieses Abgrundstiefe? Nicht gab es Tod, nicht die Unsterblichkeit. Kein Unterschied war zwischen Tag und Nacht. Es atmet ohne Wind von selbst das. Kein anderes gab es als dies. Jetzt mache ich einen sehr großen Sprung, damit wir noch fertig werden damit. Dieser erste Gesang aus dem Rig Veda, das Wissen von den Lobeshymnen, heißt das Ding übersetzt. Der Schluss dieses Rig Veda-Gesanges heißt dann, wer weiß es und wer wird es hier künden? Woher entstand, woher die Schöpfung kam? Sei es, er schuf sie oder schuf sie nicht? Der sie im höchsten Himmel überwacht, gewiss, der weiß es. Oder weiß er es am Ende auch nicht? Das ist also dieser doch etwas um die Haut gehende Anfang dieses indischen Mythos. Dann einen großen Sprung, unvermeidbar, nach Babylon. Natürlich, die Kultur Babylons hat unsere Geschichte doch recht spürbar beeinflusst. Und da gab es natürlich, wie Sie es gehört, ein Schöpfungsepos. Und dieses Schöpfungsepos ist das Bekannte, was heißt Bekannte, wenn man es weiß, Enuma Elish heißt dieses Ding. Enuma Elish, wie man spricht, Enuma Elish. Das heißt auf Deutsch schlicht und einfach als droben. Warum? So fängt das Ding an, weil es keine Überschrift hat, heißt dieses Weltschöpfungsmythos eben als droben. Enuma Elish. Also, das fängt an. Als droben die Himmel noch keinen Namen trugen. Die Erde unten noch nicht bei ihren Namen genannt wurde. Jetzt lasse ich wieder ein großes Stück aus. Das Ding ist seitenlang. Da gab es zunächst am Anfang nur zwei Götter. Und zwar der eine Gott hieß Apsu. 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 Und war eine Personifizierung des Süßwassers. Man muss ja also, wenn man das Ding liest, diese Strophen, weiß man oft nicht, redet es vom Wasser oder von einem Gott. Es ist eine personifizierte Gestalt. Und dann ist eine zweite wichtige Personifizierung, das war die Tiamat. Meistens als eine Frau dargestellt, ist aber eine Verkörperung des Salzwassers. Diese beiden Kräfte, Süßwasser und Salzwasser, waren die beiden Komponenten, in denen sich dieses Drama abspielt. Und da gab es dann weitere vier Generationen, es gab Krieg und Streit untereinander. Also wenn man das liest, ich habe versucht, es ist keine reine Freude, es zu lesen, weil so viele mythologische Begriffe drin sind, dass man damit mit Nachschlagen beschäftigt ist und dann nicht mehr weiß, was man vorher gelesen hat. Auf jeden Fall, diese Generationen von göttlichen Gestalten, von Göttern, haben sich nicht vertragen, da gab es dann Krieg und Streiterei miteinander. Die Götter jener Generation sollten sich versammeln und Tiamat stören, das Salzwasser. Und ihr Lärm hallte wieder. Sie schufen Aufruhr in Tiamats Bauch. Jetzt war der Tiamat wieder eine menschliche Gestalt. Sie verärgerten sie, weil sie in Andurana, in der Götterbehausung, bei den Germanen war das Valhalla, aber das gab es damals auch schon, ihre Spiele trieben. Apsu konnte diesen Lärm nicht länger ertragen. Jetzt war der Apsu wieder eine Personifikation, nicht mehr das Süßwasser. Und dann kam es zu einem Streit, dann haben die Götter einen Kriegsherrn gewählt und diesen Kriegsherrn, da war Marduk. Und ich habe ein zeitgemäßes Passbild dieses Herrn dabei, das möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Na, wo steckt mein guter? Das müsste eigentlich hier drin stecken jetzt, ne? Wo steckt mein Marduk? Aha, jetzt kommt er. Es gibt nicht Dutzende, sondern Hunderte dieser Darstellungen. Ich möchte nur eine zeigen, um Ihnen ein klein wenig Ihnen einen Eindruck zu geben, um was es da geht. So haben die damals einen Gott dargestellt, den Gott Marduk. Das war ein sehr kräftiger, tatendurstiger Gott. Der hat dann diese Tiamat, diese Verkörperung des Wassers, des Salzwassers, hat er besiegt. Und man sieht hier eine Statue in der Hand, Ring und Stab als Zeichen seiner Königsmacht. Und da unten ist so ein komisches Gebilde, man nennt es meistens den babylonischen Drachen. Der steht deswegen da, weil das Hauptkampftier der Tiamat war, die er besiegt hat. Und das Tier muss jetzt ihm dienen. So etwa eine Darstellung, eine zeitgenössische Darstellung dieses Gottes Marduk. Der Text im Enuma Elish heißt dazu: Der Herr, das war der, zertrampelte den Unterleib Tiamats. Jetzt war der Tiamat wieder eine Person und nicht das Salzwasser. Mit seiner unbarmherzigen Keule zerschmetterte er ihren Schädel, zertrennte die Bahnen ihres Blutes. Dann schneidete er ihren Körper in zwei Hälften. Aus der einen Hälfte machte er ein Dach für den Himmel, aus der anderen den Erdboden und baute dort einen großen Tempel. Dann baut Marduk den Rest des Universums, gab den Monaten ihre Namen, teilte jedem Gott drei Sterne zu, erschafft den Halbmond. Aus Tiamats Speichel erschafft er Wolken, Wind und Regen, aus ihren Augen Euphrat und Tigris. Über Apsu, jetzt ist wieder das Süßwasser gemeint, werde ich ein Haus als Wohnstadt für mich bauen und meine Kultstätte darin begründen. Wann immer ihr, jetzt sind die Götter gemeint, von Apsu aufsteigt zu einer Versammlung, sollt ihr das nachts darin ruhen, es soll euch aufnehmen. Wann immer ihr vom Himmel herabsteigt zu einer Versammlung, sollt ihr des Nachts darin ruhen, es soll euch alle aufnehmen. Ich gebe ihm hiermit den Namen Babylon, Heimstatt großer Götter. Wir machen es zum Zentrum einer Religion. Lasst mich Blut zusammenmengen und auch Knochen machen. Lasst mich das Urwesen schaffen. Mensch sei sein Name. Also hier in diesem kurzen Schluss sowohl die Erschaffung der Welt, wie auch die Erschaffung des Menschen. So haben sich die Babylonier das vorgestellt und dieser Schöpfungsmythos wurde jedes Jahr am Neujahrsfest in Babylon nicht nur vorgetragen, sondern szenisch aufgeführt. Nach den babylonischen Schöpfungsmythen oder dem einen da, könnte ich jetzt die ägyptischen anführen. Das lasse ich gleich bleiben. Die Zahl sind so viele, dass man da nicht weiß, wo man anfangen soll. Nur ein Bild aus diesen Schöpfungsmythen möchte ich Ihnen zeigen, weil es fast eine Illustration zu dem sein könnte, was ich Ihnen gerade vorgelesen habe. Diese Trennung der Tiamat in Himmel und Erde. Das ist also jetzt nicht Babylon, sondern aus einem ägyptischen Buch. Der Luftgott trennt den Himmelsgott vom Erdgott. Beinahe eine bildliche Darstellung aus Ägypten zu dem, was ich Ihnen soeben aus der babylonischen Mythologie vorgetragen habe. Soweit zu den sehr umfangreichen ägyptischen Schöpfungsmythen. Dann natürlich darf ich nicht die Griechen übergehen, sonst sind die beleidigt. Da ist vor allem dann einer von Dichtung von Bedeutung, nämlich Hesiod. Der hat eine Theogonie, eine Schöpfungslehre der Götter geschrieben. Wahrlich, am Anfang entstand das Chaos. Das kommt dann schon bekannt vor. Am Anfang entstand das Chaos, danach aber Gaia mit ihrer breiten Brust, stets sicherer Wohnsitz für alle Ewigen, die im Olymp schneereiche Gipfel bewohnen. Oder im düsteren Tartarus, tief in der weitwägen Erde, und mit Eros, der schönste unter den ewigen Göttern, er, der Gliederlöser, der allen Göttern und Menschen klaren Verstand und besonnenen Rat bezwingt in der Seele. Wieder ein großer Sprung, damit es etwas kürzer wird. Gaia gebar nun zuerst, gleich weit sie selbst, den gestirnten Uranus. Die Erde, die Erdgöttin, die Erde gebiert den gestirnten Himmel, dass er sie rings von allen Seiten umhülle und für die seligen Götter ein Sitz sei, dauernd und ewig. Auch gebar sie die mächtigen Berge, den lieblichen Wohnsitz göttlicher Nymphen, die die zerklüfteten Berge bewohnen. Und sie gebar das rastlose Meer im Schwall seiner Wogen, tosend den Pontos, das schwarze Meer, ohne verlangende Liebe. Nachdem sie aber Uranus Lager geteilt, gebar sie ihm Söhne. Und nun folgen die einzelnen Göttergeschlechter. Und Sie wissen wahrscheinlich, dass dann das alte Göttergeschlecht der Titanen von dem Göttergeschlecht der olympischen Götter abgelöst worden ist. Das ist also der Inhalt dieser griechischen Götter sagen. Und da kann ich Ihnen dazu, wenn Sie einmal Lust haben, das Ding bildlich dargestellt zu sehen, dann machen Sie eine Reise nach Berlin und gucken sich da im Pergamonmuseum diesen berühmten Fries am Pergamonaltar an. Da können Sie die ganze Schöpfungslehre, die ganze Göttermythologie der Griechen sehen. Fein säuberlich dargestellt. Und was Sie hier sehen, ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt aus diesem Kampf der jungen olympischen Göttergeneration gegen die alte Generation der Titanen. Also im Pergamonaltar weitgehend fast vollständig erhalten, sehr gut rekonstruiert, ein Streitapfel zwischen Deutschland oder Türkei seit geraumer Zeit. Sie möchten den wieder zurückhaben, was verständlich ist, aber wenn dieser Altar, das dazwischen reingesagt, nicht damals gerettet worden wäre, wird es ihn heute auch nicht mehr geben. Dort in Bergama, die Stadt heißt heute Bergama, was damals Pergamon war, wird nämlich das Kalkbrennen als große Sport betrieben. Das brauchen die Leute natürlich, um Häuser zu bauen. Und was die an Marmor erwischen können, wird zu Kalk gebrannt. Als ich dort war, hat ein deutsches Archäologenteam oben am Berg oben einen Tempel aufgebaut. Und zwar aus den Steinen, aus den Marmorblöcken, die da lagen. Die mussten nur aufeinander geschichtet werden. Dieses Ding musste nachts von der Armee bewacht werden. Und wir haben Tag drauf die Zeilentrommel nicht mehr da gewesen. Also man muss sich da mit beiden, unter mehreren Aspekten betrachten. Und ganz am Schluss, als allerletzte Mythos, einen, den Sie sicher alle kennen. Und der ist faszinierend durch seine prägnante Kürze. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Die Erde war wüst und leer, Finsternis lag über der Urflut und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Da sprach Gott, es wird Licht und es wird Licht. Das kennen Sie. Das ist im Vergleich zu den nicht seidenlangen, sondern bücherdicken Mythen, die in Indien, Babylonien und so weiter da sind, eine sehr, sehr kurze und prägnante Formulierung. Aber alles, was entsteht, das wissen Sie von Goethe her, ist wert, dass es zugrunde geht. Diese Mythen beschreiben also nicht nur dann die Schöpfung, die Entstehung der Welt, sondern auch immer ihren Untergang. Jetzt lassen wir diese Mythen beiseite. Jetzt kommen wir zur Ewigkeit der Philosophen und der Wissenschaftler. Das ist ein Kontrastprogramm. Und das beginnt, ich sagte es vorhin schon, mit Aristoteles, mit den griechischen Philosophen, die der Meinung waren, dass die Welt, das Weltall oder die Erde ewig ist, ohne nicht entstanden. Wieder ein Beispiel aus Heraklit, den ich vorhin schon als den Philosophen aus Ephesus Ihnen zitiert habe. Die gegebene schöne Ordnung aller Dinge ist weder von einem der Götter noch von einem der Menschen geschaffen worden, sondern sie war immer, ist und wird sein, Feuer ewig lebendig. Eine ganz klare Aussage, wie es bedeutet Philosophen, die Welt ist ewig. Auch ich sagte vorhin, dass Platon der Meinung war, die Welt wurde von einem Demiurgen geschaffen. Ja, das stimmt schon, aber sie wurde geschaffen aus der ewigen Materie. Da war also nicht die Welt an sich ewig, aber die Materie, die als Grundlage, als Material, aus dem die Erde geschaffen worden ist, die ist ewig. Also die Ewigkeit des Weltalls, der Schöpfung, oder nein, da darf nicht Schöpfung sagen, ist die seit immer Auffassung der Philosophie und in ihrer Folge auch der Wissenschaft gewesen. Natürlich hat auch Aristoteles diese Meinung vertreten und hat sogar Beweise angeführt. Aristoteles war ein sehr exakter Autor und hat also nichts ohne Beweise hingehen lassen. Seine Beweise für die Ewigkeit der Welt war die Ewigkeit der Materie. Das ist an sich für uns kein Beweis, sondern nur eine Rückverlagerung. Aber für Aristoteles ging das als Beweis durch. Dann ein Beweis für die Ewigkeit, die immerwährende Bewegung. Dann die Unvergänglichkeit des Himmelsgewölbes. Lauter Dinge, die wir als Beweise nicht anerkennen könnten. Und dann am Schluss noch die ständige Wirksamkeit der Götter. Naja, man kann sagen, da hat er einen Rückfall begangen. Das durfte eigentlich nicht sagen. Aber man muss im Klaren sein, wer in der Antike die Götter geleugnet hat, der wurde hingerichtet. Sokrates war eines ein Beispiel dafür, der die Götter geleugnet hat und dafür den Schierlingsbecher trinken musste. Das war eine lebensgefährliche Angelegenheit damals. In der Frühscholastik, ich mache einen großen Sprung zu Thomas von Aquin, und zwar deswegen, das war ja ein christlicher Philosoph, der musste also lehren, dass die Welt von Gott geschaffen worden ist. Und hat sich also der heilige Thomas von Aquin hat sich erlaubt, auf Aristoteles hinzuweisen und hat dann immerhin von der Möglichkeit einer ewigen Weltschöpfung gesprochen. Das ist ihm nicht sehr gut bekommen. Wenn er nicht rechtzeitig gestorben wäre, wäre er vermutlich exkommuniziert worden. Aber später, nachdem er dann tot war, und zwar eine Zeit vergangen, da wurde er dann doch angesehen und ist bis heute eigentlich der Cheftheologe der katholischen Kirche. Nur am Rand erwähnen, aber sehr, sehr bedeutungsvoll, ist die arabische Philosophie. Von der hört man heute gar nichts mehr. Aber im hohen Mittelalter hat die arabische Philosophie einen Höhepunkt erreicht, der damals weit über dem lag, was bei uns in Europa gang und gäbe war. Avicenna ist nur einer der Namen, den ich nennen möchte. Auch in diesen Kreisen, diese islamische Philosophie war natürlich, soweit sie von der Theologie her beeinflusst war, an die Bibel gebunden. Der Koran ist ja sehr eng mit der Bibel verwandt. Aber die Philosophen, die sich nicht an den Koran gehalten haben, haben natürlich die Ewigkeit der Welt vertreten, wie es sich für Philosophen und Wissenschaftler gehört. Eine tragische Gestalt war Giordano Bruno. Dieser Mann war Ordensmann und hat im Gegensatz zu der katholischen, zu der damaligen christlichen Auffassung auch die Ewigkeit der Welt vertreten und die Unendlichkeit des Universums. Es ist ihm nicht gut gekommen. Er wurde im Jahr 1600 in Rom auf dem Scheiterhaufen verbrannt. So war das damals noch. Jetzt kommen also dann schon nah in die Gegenwart dran. Ein Mann, der als Philosoph bekannt, aber als Astronom wenig bekannt ist Immanuel Kant. Kant war nicht nur Philosoph, sondern bevor er das richtig geworden ist, war er eigentlich Astronom, Naturwissenschaftler. Er hat eine allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels geschrieben. Es stammt von ihm zusammen mit einem Franzosen, Laplace, auch eine heute noch einigermaßen aktuelle Theorie der Entstehung der Planeten. Es stammt von Immanuel Kant. Der Umschwung bei Kant, da er dann in seinem späteren Lebensalter ein in seiner Hauptschrift in der Kritik der reinen Vernunft. In diesem Buch, in diesem epochemachenden Werk, sind ja immer zwei gegensätzliche Positionen vertreten, wobei das Wort Gegensatz eigentlich nicht ganz richtig ist. Es sind nicht nur Gegensätze, sondern Gegengesetzlichkeiten, also weitaus schärfer als eigentlich ein Gegensatz, da ja alles Mögliche, Nacht und Tag ist auch ein Gegensatz. Mit so harmlosen Gegensätzen war Kant nicht zufrieden. Gegensätzlichkeiten, Antinomien, Gegensätzlichkeiten. Und was das Thema Welt angeht, hat er zwei gegensätzliche Theorien aufgestellt. Die Welt hat einen Anfang in der Zeit und ist dem Raum nach in Grenzen eingeschlossen. Jetzt die Antithesis. Die Welt hat keinen Anfang und keine Grenzen im Raume, ist sowohl in Ansehung der Zeit als des Raumes unendlich. Und dann folgen seitenlange Beweise, die ich uns ebenfalls ersparen will, die natürlich genauso gegensätzlich sind wie seine beiden Thesen. Er hat sich dann damit zufrieden gegeben, dass das eine, nämlich die Welt als Schöpfung, den Ansprüchen der Moral und Religion entspricht, und das andere, die Ewigkeit der Welt, würde dann mehr den Ansichten der Naturwissenschaften und der Philosophen entsprechen. Aber dann mit Kant oder kurz danach kam dann die Zeit, wo so langsam die Wissenschaft, und in diesem Fall die Astronomie oder ganz genau gesagt die Astrophysik, ins Rollen kam. Und da war natürlich wieder das Thema Ewigkeit dran. Und als Philosoph oder als Wissenschaftler oder als Physiker, da spricht man nicht gern von Ewigkeit. Das hört sich so kirchlich an, da wird ein anderer Begriff dafür gewählt. Ich überspringe jetzt wieder einige Zeit, sondern erwähne nur diese am Schluss so glänzend ins Wasser gefallene Theorie, nämlich die Steady-State-Theorie. Steady-State-Theorie. Diese Theorie soll nach dem damaligen Verständnis ausdrücken, dass die Welt in einem gewissen Sinn ewig ist. Ich komme gleich darauf zu sprechen, wie das jetzt funktionieren soll. Aber diese Physiker waren natürlich zunächst anschließend mit Albert Einstein beschäftigt. Einstein ist der große Kritiker und Nachfolger von Newton. Newton hat uns nicht nur ein Weltbild hinterlassen, sondern auch eine ganze Reihe von Gesetzen zur Gravitation, die Sie vielleicht in der Schulzeit noch sich erinnern können. Da haben wir das ja lernen müssen. Masse 1 mal Masse 2 geteilt durch Quadrat der Entfernung und so weiter. Diese Formeln sind damals und heute noch einer großen Bedeutung. Diese Diskussion wurde dann unter Einstein aufgegriffen. Und zwar ging es um Folgendes. Die Leute, die Physiker, Astronomen waren der Meinung, man kann die Welt nur verstehen und beschreiben, wenn überall im gesamten Weltall die gleichen Gesetze gelten. Das war offensichtlich für die Gesetze von Newton nicht der Fall, denn die setzen voraus, dass das Weltall mit Materie gleichmäßig erfüllt ist, sonst funktionieren diese Gesetze nicht. Und schon ein kleiner Blick durch ein Fernrohr zeigt einem, dass das durchaus nicht der Fall ist. Also, 1917 hat dann Einstein seine Feldgleichungen, die auf diesen newtonschen Gesetzen beruhen, ergänzt. Und zwar hat er in diese umfangreichen Gleichungssysteme eine Komponente eingefügt, die verhindert, was diese Gesetze ursprünglich eigentlich aussagen. Die sagen nämlich aus, dass das Weltall nicht konstant ist, sondern entweder größer oder kleiner wird. Das hat Einstein gar nicht gefallen, denn das passt nicht zu der Vorstellung der Ewigkeit der Welt. Also hat er ein Glied eingefügt, ein kosmologisches Glied, heißt das damals. Und weil so ein Ding einen Namen haben muss, haben wir das Lambda-Glied genannt. Lambda, der griechische Buchstabe L. Lambda schaut so aus, ne? Kennen Sie vielleicht? So L. Lambda, dieses kosmologische Glied, das dann in der Natur- und Astronomiegeschichte so eine verhängnisvolle oder auch lustige Rolle gespielt hat. Das war also 1917, um die Welt wieder in den Zustand zu bringen, in dem sie die Physiker haben wollten. Die Welt muss ewig und konstant und unveränderlich sein. Und wenn die Gleichungen nicht stimmen, wird eben ein Passus eingefügt, so lange, bis die Sache funktioniert, so wie man es haben will. Das ging nicht lange gut. Dann kam ein Russe, Friedmann hat er geheißen, 1922. Der hat nachgewiesen, was Einstein bezweifelt hat, dass seine Gleichungen auch funktionieren, auch ohne dieses Lambda. Natürlich, der Gegner war ganz klar, es war Einstein. Und weil der Einstein ein sehr angesehener Physiker war, ich möchte ihn ganz gewiss nicht kleinreden, es war ein sehr bedeutender Mann, hat es zur Folge gehabt, dass die Theorien von Friedmann in der Schublade verschwunden sind. Denn sie haben nicht dazu gepasst. Dann kommt ein sehr bedeutungsvolles Jahr, 1929. Das ist nicht nur deswegen von Bedeutung, weil es mein Geburtsjahr ist, sondern in diesem Jahr hat ein amerikanischer Astronom namens Hubble. Hubble, naja, hat eine Entdeckung gemacht, die den Herrn nicht besonders gefallen hat. Er hat nämlich entdeckt, dass die Spiralnebel, diese Weltsysteme, die es außer der Milchstraße noch gibt, nicht am Himmel konstant stehen, sondern eine Bewegung haben. Die bewegen sich. Und zwar haben die eine Fluchtbewegung. Die fliehen alle von uns weg. Und zwar umso schneller, je weiter sie weg sind. Das hat natürlich eine unangenehme Folge. Was auseinanderfliegt, wie eine Granate oder so, das muss ja auch irgendwann mal zusammen gewesen sein. Und dann wurde also doch dieser Friedmann wieder aktuell aus der Schublade hervorgeholt und man überlegt sich, was man machen kann. Es war jetzt offensichtlich, dass die Welt irgendwie einmal einen Anfang gehabt haben muss. Damals waren die Angaben noch nicht so genau wie heute. Man hat geschätzt, etwa 10 bis 20 Milliarden Jahre alt soll die ganze Veranstaltung sein. Jetzt wird die Sache natürlich für die Physiker und für die Philosophen peinlich. Und jetzt wurde das erfunden, was ich eingangs gesagt habe, nämlich die Steady-State-Theorie. Was besagt diese Theorie? Es gibt in der Astronomie ein sogenanntes kosmologisches Prinzip. Man muss ja Grundsätze haben, nachdem man seine Forschungen betreibt. Und dieses kosmologische Prinzip besagt, dass die Welt immer überall, wo man hinguckt, egal wo, einigermaßen gleichmäßig ausschaut. Ob das stimmt oder nicht, das wurde als Prinzip vorausgesetzt und danach hat man gehandelt. Man hat dieses System erfinden müssen. Wenn man das nicht gemacht hätte, hätte man in Kauf nehmen müssen, dass die physikalischen Gesetze eben doch nicht überall gelten. Und das ist ein untragbarer Zustand. Also hat die Steady-State-Theorie gefordert, dass schon irgendwie immer wieder Materie entsteht und nach außen strömt, um diese Nebelflucht zu demonstrieren. Aber weil immer neue Materie entsteht und nach außen hin abströmt, schaut die Welt im Ganzen angesehen immer gleichmäßig aus und immer beständig. Steady-State-Theorie. Ich möchte Ihnen noch ein kleines Bild zeigen, das nur man fragt sich manchmal, wie kann man eigentlich feststellen, dass Sternsysteme, die Milliarden von Kilometern oder man kann auch sagen, oft Milliarden von Lichtjahren von uns entfernt sind, wie kann man eigentlich feststellen, dass die Bewegung haben? Das ist im Prinzip eine sehr einfache Angelegenheit. Sie kennen sicher, wenn die Polizei oder die Feuerwehr kommt mit ihren Autos, mit ihrem Tatü und Tata, wenn der Wagen auf sie zukommt, wird der Ton höher. In dem Moment, wo er sie passiert, fällt der Ton ab. Jetzt geht die Frequenz der Tonhöhe zurück. Genau das Gleiche passiert mit dem Licht. Ein Stern, ein Sternensystem, das auf uns zukommt, da sind die Spektrallinien in das Blaue verschoben, in den kurzwelligen, energiereicheren Bereich des Spektrums. Wenn sie fliehen, ist das Spektrum ins Rote verschoben. Die berühmte Rotverschiebung von Hubble, die als Grundlage dafür herhalten musste, dass das Weltall sich ausdehnt. Ich habe hier Ihnen eine Reihe von so Spektren angezeigt, ohne da im Detail näher drauf einzugehen. In diesem Bereich, wo der Pfeil ist, da sehen Sie so einige Linien. Jede dieser Linien ist für jedes chemische Element bezeichnend und hat immer und überall immer den, genau denselben Platz. Der ist so genau, das sieht man hier nicht so genau, dass unten sind die Einzelfrequenzen angegeben, wo haargenau diese Linien stehen müssen. Man weiß genau, wenn diese Linie da steht, ist das Wasserstoff und hier ist das Helium und hier ist das Stickstoff. Und diese Linien waren in einem roten Bereich, also nach links hin, verschoben. Und zwar nicht nur ein paar Millimeter, sondern zum Teil ganz beträchtlich. Also so weit, dass manchmal das Spektrum des Spektrographen nicht mehr ausgereicht hat, um diese Linie darzustellen. Also diese Argumente, dieses Hubble mit der Rotverschiebung, die waren schon sehr massiv. Und die müssen massiv gewesen sein, und hat sie nämlich keiner zur Kenntnis genommen. Ja, und jetzt war das Dilemma groß. Was machen wir jetzt? Es war nicht mehr aufzuhalten, oder nicht, die Erkenntnis war unvermeidbar, das Weltall muss offensichtlich einen Anfang gehabt haben. Aber jetzt natürlich, Astrophysiker und Astronomen und alle möglichen sind mit so einer Feststellung nicht zufrieden. Die wollen natürlich wissen, woher das kommt. Und das hat einige Zeit gedauert, bis man da drauf gekommen ist. Das Thema unseres heutigen Abends heißt ja Neuigkeiten, umwälzende Ideen in der Welt, in der Wissenschaft, in der Wirtschaft und überall. Was ist eigentlich an dem, was ich Ihnen bisher gesagt habe, das Umwälzende? Ich habe doch nur erzählt, was im Laufe der Jahrhunderte oder vielleicht sogar der Jahrtausende so gesagt worden ist. Wo ist das Umwälzende? Das Umwälzende ist in diesem kleinen Spektrum enthalten. Oder man kann es anders sagen, um es sehr praktisch auszudrücken, es ist in einem kleinen Häuflein Taubenmist versammelt gewesen. Und diesen Taubenmist kann ich Ihnen nicht fotografisch zeigen, aber ich kann Ihnen zeigen, wo dieser Taubenmist gefunden worden ist. Da gab es nämlich wieder in Nordamerika, ich bin gleich soweit, gab es eine Firma. Und diese Firma hat, weil es damals noch keine Satelliten gab, hochempfindliche Antennen hergestellt. Na, jetzt komm schon raus. Hat hochempfindliche Antennen hergestellt, um den Funkverkehr über weite Strecken zu gewährleisten. So, ich kann Ihnen hier eine Fotografie dieser Funkantennen zeigen. Und als dann so nach und nach die Satelliten aufkamen, waren diese riesigen, unförmlichen Antennen, Sie sehen da oben, dieses kann man sowohl schwenken, wie auch in der Ebene der Erde kann man drehen, waren die überflüssig. Und um dieses Gerät nicht auf den Müll zu werfen, hat man den schlauen Entschluss gefasst, anstelle dass die Funksignale für den Funkverkehr vorübermitteln, werden die für die Radioastronomie eingesetzt. Das war die Zeit, als damals entdeckt wurde, dass von den Sternen nicht nur Lichtstrahlen, sondern auch elektrische Wellen herkommen. Da wurde dieses Gerät eingesetzt, das war da von seiner Konstruktion her wunderbar geeignet. Nur hat die Sache nicht ganz funktioniert. Jeder Radioempfänger, das wissen Sie an Ihrem Zuhause, hat ein gewisses Störgeräusch. Da ist immer ein Brummen da, das bringt man nie ganz lupenrein hin, diese Technik. Und sie hat ihren Grund darin, dass diese Materie, aus denen Ihr Radiogerät entsteht, diese Kupferleitungen und so weiter, dass die Moleküle, die Atome, eine Wärmebewegung haben. Die erzeugt ein Rauschen, das ein guter Verstärker wiedergibt und natürlich stört. Das Problem, dieses Rauschen wegzukriegen, ist ganz leicht zu lösen. Es ist eine Wärmebewegung. Wenn man den Empfänger abkühlt, in flüssigen Helium, so kurz über Nullpunkt, dann ist das Rauschen weg, denn da bewegt sich nichts mehr. Wurde also hier auch gemacht. Das Pech war nur, das Rauschen war nicht weg, es ist da geblieben. Es war ein Rauschen, das, wenn man es umrechnet, in Wärmestrahlung, je nach dem Grad der Wärme, wird die Wärmestrahlung, die das Material abgibt, ist unterschiedlich. Das entspricht einer Temperatur, das Rauschen ist entdeckt worden, ist von etwa 3 Grad über dem absoluten Nullpunkt. 3 Grad Kelvin, sagt man da dazu. Was ist die Ursache dieses Rauschens in diesem Horn drin, das nicht weggeht? Das Horn wurde genau untersucht und hat man den Störenfried bald entdeckt. Es war eine Taube, die da drin gehaust hat, und natürlich war aus der Taube auch der Taubenmist dabei drin. die Leute glaubten nun, wenn man die Taube verjagt und den Mist rausholt, ist das Rauschen weg. Nein, das war nicht weg, es war nach wie vor da. Und jetzt wurde die Sache interessant. Oft spielen in der Wissenschaft und auch im anderen Leben überall kleine Ereignisse eine bedeutende Rolle. Und das war auch hier so der Fall. In einem Kollegentreff dieser Wissenschaftler mit den Kollegen einer anderen Universität wurde das Problem gelöst. Da war nämlich einer, der hat rein theoretisch errechnet, dass die Welt durch einen Urknall entstanden sein müsste. Von dem stammt dieses Wort nämlich. Und als dann die beiden zusammentrafen, die beiden hier und der aus der anderen Universität, der Entdecker des Urknalls, war allen schlagartig klar, was los war. Dieses Rauschen ist dieses Rauschen, das der theoretische Physiker gefordert hat, was den Urknall angeht. Und dann ist allen Beteiligten schlagartig eine ganze Kerzenfabrik aufgegangen. Dieses 3-Grad-Rauschen war ein Rest, die Reststrahlung des Urknalls. Die restliche Geschichte ist eigentlich schnell erzählt. Der Nobelpreis war unvermeidbar, denn das war der schlagende Beweis, nicht nur theoretisch, sondern auch experimentell, dass das Weltall einen Ursprung gehabt haben muss. Etwa 13,7 Milliarden Jahren ist dieses Ereignis her. Und das war ein Ereignis, das die Physik und die Astronomie, diejenigen, die sich damit beschäftigt haben, doch etwas erschüttert hat. Einstein hat natürlich einsehen müssen, dass er etwas Dummes gemacht hat. Und Originalton Einstein war, er bezeichnete diese Haltung, die er damals hatte mit seinem Lambda, als die größte Eselei seines Lebens. Hätte er die nämlich bleiben lassen, hätte er den 2. Nobelpreis gekriegt. Aber so ist es eben jetzt. Ja, wie heißt man so einen Wechsel? Ein Amerikaner, ein Philosoph der Amerikaner, Thomas Samuel Kuhn, hat darüber ein ganzes Buch geschrieben, und zwar über die wissenschaftlichen Revolutionen. Eines der wesentlichen philosophischen Bücher des 20. Jahrhunderts. Und da prägte er den Begriff des Paradigmenwechsels. Das ist der Wechsel der Idealmodellvorstellungen, nach denen etwas funktioniert. Wir haben die Welt vor Kopernikus, war das Paradigma, die Vorstellung, dass die Erde in der Mitte ist und rundherum drehen sich Planeten. Dann kam Kopernikus, Galilei. Jetzt wurde dieses Bild, dieses Musterbeispiel, dieses Paradigma ergänzt, ersetzt durch ein anderes. Nicht mehr die Erde stand im Mittelpunkt, sondern die Sonne. Und solche Wechsel sind richtige Revolutionen. Die geschehen nicht von heute auf morgen. Sie entwickeln sich langsam. So ein Paradigma setzt sich im Laufe der Zeit vermutlich erst durch, wenn die Vertreter des alten Weltbildes abgestorben sind, wenn die Lehrstühle besetzt worden sind. Das geht gar nicht so Schlag auf Schlag. Und mit so einem Paradigmenwechsel haben wir es hier zu tun. Das Weltbild, das Paradigma der Ewigkeit der Welt wurde ersetzt durch das neue Paradigma, durch das neue Musterbeispiel einer Welt, die einen Anfang gehabt hat. Und dieser Anfang, das haben die Physiker vor allem von der Abteilung Quantenphysik sehr genau berechnen können. Es gibt heute sehr genaue Berechnungen, die bis auf Millisekunden vor diesem Urknall hin zurückrechnen können, wie die Welt ausgesehen haben muss. Und machen dann Modellrechnungen und vergleichen das Ergebnis dieser Modellrechnungen mit dem, was vom Teleskop sieht. Die sind also heute ziemlich nahe dran, wie das Ding funktioniert haben könnte. So etwas Neues entdeckt wird. Dieser Paradigmenwechsel ist also das Umwerfende, das Umfassende, das eigentlich Revolutionäre in unserem Weltbild. Natürlich, das macht uns in unserem Alltagsleben nicht aus. Ob die Welt jetzt ewig ist oder geschaffen worden ist, das spielt für uns im Großen und Ganzen keine Rolle. Aber für das Weltbild, für das Verständnis unserer Welt, und wir wollen ja die Welt so, wie sie ist, möglich verstehen, ist das ein ganz umstürzendes neues Bild, das ganz neue Fragen auslöst. Vor allem, wie passiert das eigentlich? Wie kann das möglich sein, dass aus einem Punkt, der winzig klein ist, schon die ganze Energiefülle enthalten sein muss, die heute unser Weltall ausmacht? Und da kommt, da stößt eigentlich in Mathematik und auch die Physik schon ihre Grenzen. Man kann das ganze Ergebnis dieser Sache zusammenfassen in einem Schlagwort. Die Kosmologie, das ist eine neuentstandene Wissenschaft. Früher wurde nur von Kosmogonie, von den Götterlehren gesprochen. Kosmologie ist eine exakte Wissenschaft geworden, die heute, wenn Sie ein astronomisches Jahrbuch in die Hand nehmen, wird kaum ein Monat vergehen, wo nicht irgendwas drinsteht, was zu diesem Thema noch neue ergänzende Erkenntnisse bringt. In diesem Urknall ist aber nicht nur die Welt, die Materie entstanden, sondern es ist damit auch der Raum und die Zeit entstanden. Man kann zwar fragen natürlich, was war vorher? Diese Frage ist grammatikalisch schon zu stellen, ist aber wissenschaftlich eine sinnlose Frage. Man kann sie nicht stellen, weil es darauf keine naturwissenschaftlich begründete Antwort gibt. Das ist also das Umstürzende an dieser Idee. Ja, ich komme eigentlich zum Schluss. Was ist nun Ewigkeit? Wir wissen es genau so wenig, wie wir es vorher gewusst haben. Was die Ewigkeit der Welt angeht, da wissen wir einigermaßen Bescheid, vorläufig. Wir sind nie sicher, was Neues dabei rauskommt. Sie beginnt mit dem Urknall, wie sie endet, da gibt es verschiedene Modelle. Wir brauchen uns keine Sorgen darüber machen, das betrifft uns nicht mehr. Ne? Ewigkeit, was Ewigkeit ist, wissen wir genauso wenig, wie wir es vorher gewusst haben. Wir können nur uns unsere Gedanken darüber anstellen. Was die Ewigkeit der Welt angeht, da glauben wir ein kleines bisschen mehr zu wissen. Ob wir wirklich allzu viel wissen, ist eine andere Frage. Eigentlich müssen wir in dem verbleiben, was unsere alte abendländische Tradition ist und das, was wir mit Ewigkeit bezeichnen, ohne genau sagen zu können, was wir eigentlich darunter verstehen. Das wollte ich Ihnen heute Abend sagen. Dankeschön.
Ja, ganz herzlichen Dank, Erich Röhrle, für diesen Vortrag. Bei unseren Vortragsreihen ist es immer und ewig so üblich, hinterher Ihnen Gelegenheit zu geben, mit dem Referenten ins Gespräch zu kommen, Fragen zu stellen, Unverstandenes vielleicht nochmal nachzufassen oder Verstandenes zu kritisieren und zu verwerfen. Haben Sie was anzumerken? Haben Sie Fragen? Wenn Sie, wie das meistens so ist, sich noch ein bisschen warm denken müssen, spielen wir noch ein bisschen Ping-Pong miteinander. Könnte man sagen, jetzt ist die Wissenschaft zumindest strukturell beim Mythos angekommen?
Bitte, ist
die Wissenschaft strukturell sozusagen beim Mythos angekommen?
Im gewissen Sinn ja. Sie ist zurückgekehrt zum Mythos. Und was wir miterleben, es kommen da zurzeit relativ viele Sendungen, auch populärwissenschaftliche, im Fernsehen. Was da in Genf passiert, das ist ein Mythos für sich, und zwar ein Mythos der Technik, wo vermutlich der Einzelne auch nicht mehr durchsieht. Man kann sagen, es hat eine gewisse Schleifenbewegung, Kreisbewegung gemacht worden. Überhaupt unsere Erkenntnis verläuft schleifenförmig. Vielleicht manchmal eine Windung höher als vorher. Wenn wir Pech haben, auch eine tiefer.
Ja. Brennt Ihnen bei der Ewigkeit nichts auf den Nägeln? Sie haben offenbar was. Sie haben gerade mit Ihrem Nachbar was geredet. Sagen Sie es uns doch. Ich hätte gern ein bisschen ein Gespräch hier. Ich glaube, neben dem, dass Sie die Chance haben, was nachzufassen, ist es auch eine schöne Geste für denjenigen, der da vorne stand und sich für Sie Mühe gemacht hat, ein paar Gedanken vorzutragen, ihm vielleicht ein bisschen was zurückzugeben, was angekommen ist. Das ist, also falls Sie jeden Vortrag mal halten, ich glaube, das wissen Sie auch zu schätzen, wenn dann hinterher noch jemand was sagt oder fragt. Bitte. Also, eine Nachfrage zu Kant. Die These, die Welt sei in Zeit und Raum eingebunden. Was war die Antithese? Also bei Kant die These, die Welt sei in Raum und Zeit eingebunden. Was war seine Antithese dazu?
Dass die Welt ewig war. Die Ewigkeit der Welt. Kant hat diese beiden Gegensätze, die ihm überliefert waren, aufgegriffen und in der ihm eigenen Sprache ausgedrückt, möglichst exakt. Diese jahrhundertealten Gegensätze von Welt geschaffen und Welt ewig. Und Kant glaubte, das sind Gegensätzlichkeiten, die der menschliche Geist nicht aufzulösen in der Lage ist. Es zeigt sich zumindest heute, dass er sich da etwas geirrt hat.
Ja, bitte.
Eine Frage, man hat ja gesagt, im Griechischen kam es um Äonen, gibt es im Hebräischen, also im Alten Testament auch irgendwas von Ewigkeit?
Sicher, aber ich kann ja nichts sagen, weil ich nicht Hebräisch kann. Aber da gibt es sicher, denn unsere ganze Tradition aus der Bibel stammt ja aus dem Hebräischen. Die Bibel ist ja Hebräisch und Aramäisch geschrieben und stammt in wesentlichen Teilen aus der Zeit ihrer babylonischen Gefangenschaft der Juden. Gibt es sicher, ja. Sie können ruhig das nehmen, was in der Bibel steht, im Alten Testament. Das ist die Auffassung, die auch im Judentum heute noch war. Natürlich gibt es beim Judentum dann noch die sehr umfangreichen Auslegungen in der Kabbala und im Talmud, die weit über das hinausgehen. Aber dazu kann ich nicht sagen, ich habe den Talmud nicht gelesen. Steht mir noch bevor.
Bitte. Wie kommt es, dass die Schöpfungsmythen sich überschneiden? Sie sind sich ja ähnlich. Wie kommt das? Was ist die Ursache dafür oder wie kann man das erklären?
Da gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Diejenige, die mir am bekanntesten ist und eigentlich auch am einleuchtendsten, stammt von einem Psychologen, und zwar von Carl Gustav Jung. Jung ist der Meinung, dass im tiefen Unbewussten eines jeden Menschen, egal ob er Mitteleuropäer oder Indianer oder Eskimo ist, die gleichen Urbilder da sind. Er spricht da von Archetypen. Und diese Archetypen werden natürlich dann im einzelnen Volk zu konkreten Bildern und zu konkreten Mythen. Und da kommt es, dass viele Mythen bis in die Wortwahl hinein eigentlich sehr verwandt sind. Einfach deswegen, weil die Mythen aus diesem seelischen tiefen Schichten emporwachsen und dazu dienen, die Welt zu erklären. Man darf die Mythen nicht auffassen als etwas, das Fantasien sind ohne einen Gegenstandscharakter. Man muss sich im Klaren sein, was wir heute als Mythos auffassen, als Mythen, war die Wissenschaft einer sehr alten Zeit. Die hatten nämlich keine andere. Aber natürlich in den Jahrtausenden zwischen dem Entstehen dieser Mythen und heute fassen wir diese alten Geschichten als Mythen auf, mit einer gewissen Abschätzung oder Geringschätzung, was wir eigentlich nicht dürfen, wenn wir davon ausgehen, was die Leute damals gedacht haben. Die haben sicher gemeinsame Wurzel, die in dem ruht, was alle Menschen gemeinsam ist, diese Tiefenschicht in der Seele. Wenn das stimmt, was Jung gesagt hat, muss man dazu sagen.
Ich kann Ihnen vielleicht noch eine andere Erklärung anbieten. Es gibt eine Auffassung vom Menschen, die ihn als ein erzählendes Wesen ansieht, als Homo narrans. Und Leute, die sich mit Narratologie beschäftigen, also einer Wissenschaft, die versucht herauszufinden, wie Menschen erzählen, wie sie Erzählungen bilden, dann kann man sehen, dass es strukturelle Merkmale gibt, die sich immer wieder zeigen, wenn Menschen erzählen. Und unter anderem ist fast allen großen Geschichten zu eigen, dass sie nach einem ganz bestimmten Muster passieren. Es gibt einen Autor, ich weiß nicht, ist es, heißt er John oder Campbell, hat zum Beispiel die These aufgestellt, dass alle großen Geschichtenerzählungen nach einem ganz bestimmten Muster ablaufen. Und damit erklärt er bis in die heutige Zeit hinein, was erzählt wird, also auch noch jeden Hollywood-Film. Ein Held kriegt im Grunde eine Aufgabe. Irgendwas verändert sich in seinem Leben, er muss ausziehen in die Welt, muss Aufgaben bestehen, muss die Welt retten und mit dem neuen Wissen zurückkommen, um seine ursprüngliche Welt dadurch zu verändern. Das ist ein Muster, das sie, das ist jetzt sehr verknappt wiedergegeben, ein Muster, das sie in ganz, ganz vielen Mythologien immer wieder finden. Und wenn Sie sich mit Mythologien nicht beschäftigen, dann gucken Sie halt Matrix oder sonst was an und Sie finden das Muster wieder. Nun gut, da haben wir noch eine Frage.
Ich habe noch eine Frage, Ausblick auf die Zukunft der Philosophie, jetzt in Wissenschaft so weit fortgeschritten ist und man eigentlich begründen
oder beweisen kann, dass alles irgendwo endet. Glauben Sie, dass der Begriff oder auch dieses Thema der Ewigkeit früher oder später in den Hintergrund rückt oder ganz aufschauen wird? Okay, also bei den Entwicklungen, die jetzt die Wissenschaft genommen hat, hat die Ewigkeit im Moment schlechte Karten. Sage ich mal etwas verkürzt. Jetzt wird gefragt, wie sieht es aus? Wird sich die Philosophie, die Wissenschaft überhaupt dann noch mit der Ewigkeit beschäftigen müssen oder hat die Ewigkeit ausgespielt?
Das glaube ich nicht. Die wird immer ein Diskussionsthema bleiben. Und wenn es, selbst wenn es nur darum gehen würde, den Begriffe zu klären. Ich glaube nicht, dass das Thema ausgespielt hat. Man muss sich im Klaren sein darüber, was die Physik heute sagt, ist für uns natürlich heute die Realität. Wir wissen nicht, was die morgen sagt. Jede wissenschaftliche Aussage ist eine zeitgebundene Aussage, die natürlich immer schon einen gewissen Wert hat. Auch die falschen, in Anführungszeichen falschen, wissenschaftlichen Theorien haben für einen bestimmten eingegrenzten Bereich doch ihre Gültigkeit behalten. Aber wer weiß, was dann zu diesem Thema später mal gesagt wird. Wir sind keineswegs sicher, dass das so bleibt, was heutiger Stand der Wissenschaft ist. Das kann sich in ein paar Wochen ändern. Da braucht nur ein unpassendes Experiment in CERN unten passieren, dann stürzt der ganze Tempel ein.
Ich vielleicht auch noch eine Antwort geben darf, ein bisschen ironisch. Also wenn Sie sich Sorgen um die Ewigkeit machen, ich wette drauf, solange es Sprache gibt, wird es auch Ewigkeit geben. Nun gut. Mir scheint, Sie haben ein paar Fragen gestellt, herzlichen Dank. Mir scheint, es ist keine mehr da. Dann bleibt noch eine, wie Sie den restlichen Abend gestalten. Ich für meinen Teil weiß es. Ich freue mich auf unser Postkolloquium. Ich danke sehr herzlich, Erich Röhrle, und hoffe, dass Sie vielleicht nächste Woche den Weg hier in die Aula wieder finden. Da kommen wir mit was ganz Weltlichen in Berührung, nämlich der Mitbestimmung. Nochmals ganz herzlichen Dank für den Vortrag. Schönen Abend Ihnen.